Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum zweiten Teil über meine Kenia-Reise. Ich war ja vor kurzem in Kenia und durfte mir dort die Landwirtschaft anschauen, zusammen mit einer meiner besten Freundinnen, Caroline Flor. Und wir beide haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man sich dort die Landwirtschaft überhaupt vorstellen kann. Was wird da eigentlich angebaut? Wie groß ist ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb? Wie alt sind die Landwirte dort oder Landwirtinnen? Was wird importiert? Was wird exportiert? Gibt es vielleicht Landtechnik, die sie da schon nutzen, oder ist alles noch Handarbeit? Und in dem zweiten Teil sprechen wir, also in der heutigen Folge, sprechen wir darüber, welche Chancen liegen eigentlich noch in der Landwirtschaft? Wohin kann sich die Landwirtschaft noch entwickeln? Und was braucht das Land dafür? Was können wir vielleicht auch einbringen in das Land? Wie können wir uns einbringen? Wo liegen vielleicht auch Herausforderungen? Also was ist schwierig? Warum gibt es vielleicht die eine oder andere Bremse? Warum kann sich die Landwirtschaft auch nicht weiterentwickeln aktuell? Ich fand das Gespräch super spannend und ich glaube, man hat danach ein gutes Gefühl, wie man sich die Landwirtschaft dort vorstellen kann. Deswegen freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Gast, habe ich ja schon verraten, ist in der heutigen Folge Caroline Flor. Sie selbst ist auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, ganz in meiner Nähe, man kann fast sagen in der Nachbarschaft. Somit ist sie also auch ein Kind vom Hof. Sie hat aber sich damals dafür entschlossen, dass sie Entwicklungsarbeit und Politik studieren möchte. Das hat sie dann auch gemacht und das ist auch das, was sie in Kenia aktuell tut. Sie leistet Entwicklungsarbeit, aber investiert auch beruflich in Startups dort in Kenia. Und falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr gerne mal in den Shownotes schauen. Da habe ich noch ein paar mehr Informationen zu Caro. Nun möchte ich mich noch kurz selber vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert, komme auch von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und bin selbstständig mit Moderation, Vorträgen und Podcasten. Ich habe diesen Jung- und Landwirten-Podcast und den 63-Hektar-Podcast mit dem NDR zusammen. Ich freue mich, in diesem Podcast immer Menschen einzuladen, die mich inspirieren. Ich freue mich, Gesichter aus der Landwirtschaft vorzustellen und Persönlichkeiten aus der Landwirtschaft. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt Caro hier sitzt und über die Landwirtschaft in Kenia spricht. Leider wurde dieses Gespräch digital aufgenommen. Da bin ich ja eigentlich immer gar kein Freund von. Aber ich finde, man gewöhnt sich dran und manchmal geht es auch nicht anders. Deswegen, ich hoffe, ihr gewöhnt euch dran und lasst euch nicht von dem einen oder anderen im Haken im Ton ablenken. Ich leite jetzt einfach mal über ins Live-Gespräch. An der Stelle, wo wir reinspringen, spricht Caro gerade über die Schere zwischen Arm und Reich. Ich denke, ihr werdet ganz gut reinkommen. Ansonsten hört unbedingt erstmal in Teil 1.
Und das ist eben, das ist, finde ich, eigentlich immer das Erschreckende, ist so die Schere zwischen Arm und Reich in den Ländern, als die tatsächliche Armut. Halt im Agrarbereich dort kein Mittelstand. Das ist aber nicht im Ganzen, es gibt Kenia schon einen Mittelstand, der schwindet aktuell so ein bisschen, auch wegen der hohen Inflation und der wirtschaftlichen Lage. Aber im Agrarbereich, im landwirtschaftlichen Bereich gibt es einfach auf Basis der Eigentumsverteilung, die so ungerecht ist, gibt es eine riesige Schere zwischen Arm und Reich. Und man kann in dem Land auch Betriebe sich angucken, die hoch effizient sind und hoch qualitative und quantitative Produkte produzieren und exportieren mit den neuesten Hilfsmitteln und dem neuesten technischen Fortschritt. Und da kann man aber auch Landwirtschaft sehen, die wir eigentlich nur noch aus Kriegszeiten kennen. So,
ne? Ja, ist echt so eine Zeitreise gewesen. Ist wirklich eine Zeitreise gewesen.
Auf der anderen Seite gibt es, und das finde ich, würde ich auch gerne nochmal an dieser Seite sagen, und das ist auch für mich immer so das Inspirierendste, im Agrartech-Bereich extrem viele kleine Unternehmen, die sich diesen Strukturen anpassen. Also die sehr viel machen, damit Kleinbauern bessere Erträge erzielen können. Und mit einem diesem Unternehmen sind wir auch, mit einem dieser Startups sind wir auch gereist. Und die extrem viel machen, damit eben Kleinbauern größere Erträge erzielen können und auch einen besseren Lebensunterhalt haben. Das sind dann ganz smarte Technologien. Also von Precision Farming für Kleinbauern gibt es Lösungen, bis hin zu Tröpfchenbewässerung für Kleinbauern gibt es Lösungen, bis hin zu Kreditfinanzierung von Kleinbauern. Also noch und nöcher, ne? Und alles ist irgendwie digitalisiert mit sogenannten Field Agents. Ja.
Wie sieht's denn mit Saatgut aus? Kommen die an gutes Saatgut? heutiger Werbepartner ist Continental und ich persönlich habe echte Heimatgefühle gegenüber Conti, denn als kleines Kind habe ich immer in diesen riesigen Treckerreifen gespielt und auf denen stand nun mal immer ganz fett Continental und ich glaube, daran liegt das, dass ich dieser Marke so verbunden bin. Continental ist übrigens seit 2017 wieder auf dem Markt. Und warum passt Conti so gut zu meinem Jung- und Landwirt im Podcast? Ja, weil sie uns gerade in Zeiten von Dürre, Überschwemmung und Bodenerosion unterstützen. Denn wir in der Landwirtschaft sind ja darauf angewiesen, dass wir mit unseren schweren Maschinen und schweren Treckern mit den Reifen immer perfekt auf die Gegebenheiten auf dem Feld abgestimmt sind. Denn wir wissen alle, ein gesunder Boden ist die Grundlage unserer Arbeit und um den zu erhalten, sind wir auf Partner wie Continental angewiesen, die uns nämlich mit Reifen versorgen, die den Boden schonen und eben nicht verdichten. Und nicht nur das, sondern sie passen sich auch unseren Feldwegen an, den Beschaffenheiten auf unseren Feldwegen, das ich natürlich richtig gut finde, weil ich möchte nicht durch ein Schlagloch fahren und durch die halbe Treckerkabine geschüttelt werden. Ihr Lieben, auf die Reifen von Continental gibt es übrigens eine 10-jährige Garantie und falls ihr noch mehr Informationen zu Continental haben möchtet, dann schaut auch einfach mal gerne auf deren Webseite vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Wie sieht's denn mit Saatgut aus? Kommen die an gutes Saatgut? Oder
Nein.
Ich möchte lieber sagen an zertifiziertes Saatgut.
Also ich würde sagen, was die Exportgüter betrifft, da gibt es natürlich extrem gutes Saatgut. Also Tee, das, wir haben ja auch gesehen, der Unterschied zwischen Kleinbauern, die Tee haben und Kleinbauern, die eben keinen Tee haben, was auch der Wohlstandsunterschied ist. Ne? Das haben wir sind ja
an den Häusern.
Genau, das sieht man an den Häusern, das sieht man aber auch, ob die Straßen in der Region gemacht sind und asphaltiert sind. Wenn
ja.
In Regionen alles asphaltiert ist, dann weißt du, dass die Region und die Kommune und die Gemeinde halt extrem wohlhabend ist, beispielsweise. Und du siehst es eben auch an den Häusern, die wohnen nicht in Lehmhütten, sondern die wohnen in zementierten Häusern, ne? Und haben
richtig,
alle
mit Dach, ja.
Und Solarbetrieben und Wassertanks und Stromanschluss und so weiter. Und dann gibt es natürlich in Regionen, wo das überhaupt nicht so ist. Und das liegt daran, dass sie eben nur Mais anbauen oder und auch nicht das Wasser dafür haben. Das ist auch immer, ne? Das hängt natürlich auch total vom Klima ab, dass sie, genau, was war nochmal die Frage? Sorry, ich habe mich versprochen.
Ja, aber das war trotzdem interessant. Ich wollte eigentlich was zum Saatgut wissen, zum zertifizierten Saatgut.
Ah ja, genau, zum Saatgut. genau, also es gibt eben Produkte, landwirtschaftliche Produkte, wo es natürlich gutes Saatgut gibt. Und das ist insbesondere bei den Exportgütern so, also bei dem Kaffee und bei dem Tee und auch bei den Blumen und so weiter. Jetzt gerade ist Kartoffel so eine riesige Geschichte. Da gibt es eben zum Beispiel kaum zertifiziertes Saatgut, aber Kartoffeln werden immer mehr angebaut und werden auch immer mehr konsumiert in Kenia selbst. Sie möchten das natürlich nicht nur alles importieren, sondern eben auch selbst essen und exportieren können.
Vielleicht erklären wir nochmal an dieser Stelle, warum es überhaupt so wichtig ist, zertifiziertes Saatgut zu verwenden, weil man könnte sich jetzt ja so denken, naja, vielleicht sind die auch einfach froh, dass da überhaupt was wächst oder dass sie überhaupt Saatgut haben. Aber zertifiziertes Saatgut, da hat man natürlich irgendwie ein homogenes Wachstum. Das heißt, man hat auch einen homogenen Bestand und kann zum gleichen Zeitpunkt ernten. Man weiß erstmal überhaupt, was das für eine Sorte ist, wofür sie auch geeignet ist. Dann ist natürlich auch eine Ertragssteigerung dadurch möglich, weil man die so gut gezüchtet hat. Sie sind natürlich auch viel gesünder, weil gewisse Krankheitsresistenzen weggezüchtet wurden. Ja, das sind jetzt so die Punkte, die mir dazu einfallen. Und meistens, wenn Landwirte an zertifiziertes oder Landwirtinnen an zertifiziertes Saatgut kommen, dann wird denen auch nochmal besonders beigebracht, in welchen Reihenabstand müssen die denn gepflanzt werden. So, das sind ja auch noch so Feinheiten, die sie noch so dazulernen müssen.
Ja, genau. Und wir waren ja bei einem Unternehmen, welches ein ja, Kartoffelsaatgutvermehrungsunternehmen ist, welches an Kleinbauern Kartoffelsaatgut oder Kartoffeln eben verkauft und denen auch beibringt, wie sie das nutzen können, ne? Und wie sie damit, wie sie das anbauen können. Und davon gibt es aber von diesen Vermehrungs-Saatgut, Kartoffelsaatgutunternehmen gibt es nur vier
das
Stück.
Das längste Wort der Welt seit heute.
Gibt es nur 10 Stück in Kenia, haben sie uns ja erzählt, ne? Und das ist natürlich auch gerade eine Riesenmarktlücke. Und weil Kartoffeln eben als High-Value-Crop dort gelten, wie auch hier in Deutschland, und immer mehr Leute und Kleinbauern das auch anbauen möchten. Aber es ist eben für viele auch extrem teuer, an dieses zertifizierte Saatgut zu kommen. Dazu muss man auch schon eine gewisse Größe haben. Das heißt, ich glaube, oder Landwirtinnen und Bäuerinnen, die da hinkommen, um sich dieses Saatgut zu holen, die haben mindestens 5 bis 10 Hektar.
Okay, lass uns mal in die Zukunft schauen. Was braucht denn die kenianische Landwirtschaft, um sich weiterzuentwickeln?
Ich will da vielleicht noch mal einmal zusammenfassen, was so die größten Herausforderungen sind.
Gerne.
Ich glaube, wir haben vieles irgendwie schon angesprochen, aber ich will einmal so sagen, eigentlich sind die Herausforderungen in der Landwirtschaft dort genauso ähnliche wie hier, die auch die deutsche Landwirtschaft hat, nur auf einer, in einer ganz anderen Dimension. Ne?
Okay, heraus. Was siehst du da
Weil
für Gemeinsamkeiten?
beispielsweise merkt man immer mehr, dass natürlich auch also Wasser ist ein Riesenthema, ist auch hier ein Riesenthema, dass der irregulare Regenfall einfach dazu führt, dass das Wasser fehlt an vielen Stellen, insbesondere in ariden und semi-ariden Regionen. Das Gleiche ist ist auch da so, dass natürlich der technische Fortschritt und der Zugang zu gutem Saatgut dort ein Riesenproblem ist. Aber auch hier muss man ja das beste Saatgut und die neueste Technik haben, um irgendwie mithalten zu können und die modernsten Maschinen und so weiter, ne? Und das Gleiche ist mit Marktzugang. Dort haben viele, viele Kleinbauern einfach keinen Zugang zum Exportmarkt, weil sie auch gar keine Kaufkraft haben und viel zu klein sind und auch natürlich nicht die Zertifizierung bekommen. Aber das ist extrem schwierig ist, ne? So, und hier ist es ja auch so, dass wenn du gewisse Zertifizierung nicht hast und wenn du auf gewisse Regulierung nicht agierst, die von der EU gegeben sind, jetzt in Europa beispielsweise und in Deutschland, dann bist du halt Geschichte und dann schreibt auch dein Hof Geschichte und dann musst du halt schließen. Und deswegen meine ich die Herausforderungen, Klimawandel, Marktzugang, Innovation und Entwicklung, das sind da genau die gleichen Themen, nur in einer anderen Dimension. Und das ist der größte Unterschied, ist halt dieses Thema Eigentumsverteilung. Und das liegt zugrunde, dass wir natürlich, also der Westen, insbesondere also Europa in erster Linie, halt diese Länder über Jahrzehnte ausgebeutet hat und da eben ausgeraubt hat. Und das Ganze, die haben ja alle in Stämmen gelebt und haben kollektiv Landwirtschaft betrieben und haben alle in so genossenschaftlichen Strukturen und in Allmendestrukturen und sowas gelebt und Landwirtschaft betrieben. Und dann kamen eben ja die weißen Kolonialherrscher dabei und haben sich das ganze Land genommen und haben für die Zeit extrem effiziente Landwirtschaft betrieben und haben dann gesagt, dann ging auf ein Land ins nächste in die Unabhängigkeit und haben dann gesagt, so jetzt geben wir euch das zurück oder wir müssen es euch zwangsweise zurückgeben. Manche haben es auch freiwillig zurückgegeben, waren aber die wenigsten. Und die Eliten, die dann irgendwie damals an der Vorfront waren in der Unabhängigkeitsbewegung dieser Länder, die haben sich dann das Land natürlich unter die Nägel gerissen. Und anstatt irgendwie das Land gleichmäßig zu verteilen, sodass jeder ein bisschen was hat, mit dem er aber auch was veranstalten kann, was er verleihen kann, was er verkaufen kann, ne? Also dass jeder irgendwie ein bisschen Grundbesitz hat, das ist da im Zuge der Kolonialgeschichte nicht passiert. Und deswegen gibt es diese unfassbar ungleiche Eigentumsverteilung und
Ja, man kann eigentlich
Grundbesitzverteilung. Ich
sagen,
will
dass einer Familie fast 2 Drittel des Landes gehört.
genau, also die Kenyatta-Familie, die auch regierende Familie war, also da gab es zwei oder drei Präsidenten. Der Jomo Kenyatta, nachdem auch der Flughafen in Kenia benannt ist, das war der erste Präsident von Kenia, der hat damals die Unabhängigkeitsbewegung von Großbritannien zu sagen, also sich unabhängig zu machen von Großbritannien angeführt und ist dann Präsident geworden. Und dieser Familie gehört, ich weiß jetzt nicht, was allgemein Grundbesitz betrifft, aber was Agrarflächen betrifft, gehört ihm, glaube ich, ein Drittel oder ein Viertel bis ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche. Das muss man sich mal
Ja, es ist
als
Wahnsinn.
einer Familie. Und heutzutage ist es so, Land ist dort so unfassbar teuer, dass auch nur also die Politiker sich sozusagen leisten können. Und Politik funktioniert, aber ist nach wie vor sehr korrupt. Die können sich eigentlich nur leisten, Land zu kaufen und Land zu nehmen. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt so, dass jetzt diese ganzen multinationalen Unternehmen, also Unilever und Nestle, dass denen das da alles gehört, die wollen oft gar nicht das Land selbst kaufen. Die pachten das wahrscheinlich dann auch von diesen Landowners. Und dann gibt es natürlich aber auch noch alte Briten, denen halt irgendwie Tausende von Hektar dort gehören, ne? Das gibt es halt auch, also alte Teefarms und Kaffeefarms und so, die von irgendwelchen Lords und alten britischen Familien. Und so sieht es halt in vielen afrikanischen Ländern aus. Und das ist natürlich extrem schade, weil in Deutschland ist es beispielsweise so, oder in Europa gab es ja nach jeder Revolution eigentlich eine Bodenreform, ne? Also da
Ja.
wurde das nochmal verteilt und wurde den politischen Eliten genommen und einfach gleichmäßig verteilt. Und in Deutschland
So gut
gehört,
es
glaube
ging,
ich,
ja.
über 3 Millionen Menschen gehört signifikante landwirtschaftliche Fläche, also landwirtschaftlicher Grundbesitz. Das
Über
ist
3 Millionen.
ja. Man
Ja.
merkt aber auch in Deutschland von Bundesland zu Bundesland, wie unterschiedlich auch die Eigentumsverteilung Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Beispielsweise in Brandenburg, also in den neuen Bundesländern, gehört, auch weil das eben schlecht geregelt wurde während der Wende, gehört sehr wenigen sehr, sehr viel. Und in Baden-Württemberg und Bayern, Niedersachsen gehört eben sehr vielen Leuten sehr viel. So.
Ja.
Und das würde ich sagen, ist eigentlich leider das größte
Die größte
Problem.
Bremse, würde ich so sagen, ne? Dass sich
Größte,
da
die
so
größte Bremse.
wenig entwickeln
Ja.
kann.
Ja. Weil auf der anderen Seite gibt es extrem viele tolle Sachen. Also beispielsweise können die dreimal im Jahr ernten, oft oder das
Wahnsinn.
ganze Jahr über ernten. Ne? Also
Ja.
Mais kann zweimal geerntet werden, Zuckerrüben können auch zweimal geerntet werden, Avocados eigentlich das ganze Jahr über, Erdbeeren das ganze Jahr über, Tee das ganze Jahr über, Kaffee das gesamte Jahr über. Also es ist unglaublich. Das kann eigentlich alles. Die haben klimatisch und auch vom Boden her, also was der Boden so hergibt, haben sie eigentlich die richtigen Voraussetzungen, viel, viel produktiver zu sein, als wir es jemals sein könnten, ne, von unseren
Ja,
Voraussetzungen.
was würdest du sagen, wo liegen denn dann die größten Chancen?
Also ich glaube, was auf jeden Fall irgendwann fällig wird, ist eben eine Bodenreform, also dass das Eigentum nochmal verteilt wird. Weiß nicht, ob das so, das ist eben nicht so einfach. Braucht eben auch eine kleine Revolution, die da mitschwingen muss, um
Ja,
da diese
nehmen
ganzen
wir auf,
politischen
also
Eliten.
Bodenreform, zweiter Punkt.
Und das Zweite ist, dass man mehr auf Genossenschaften setzt und die versucht zu fördern und dass man sich dieser kleinbäuerlichen Landwirtschaft eben anpasst. Und das machen sehr viele Start-ups und haben da einen unglaublichen Einfluss. Also beispielsweise, sind investiert in einem Start-up, das nennt sich iRehab, das könnt ihr gerne googeln,
Kannst
kurz
euch in
für
den
Irrigation
Shownotes
Hub.
verlinken.
Genau, wir liefern Kleinbauern mit Wasserauffangbecken und Tröpfchenbewässerungslösungen. Und ich war bei mehreren Bauern, die Bäuerinnen insbesondere, die diese Technologie nutzen. Also man muss sich das einfach vorstellen, Schläuche, die verlegt werden und die solargetrieben und solargesteuert aus der Ferne betrieben werden können, an diese Wassertanks, also an diese Wasserauffangbecken angeschlossen sind. Und da war ich bei einer Kleinbäuerin beispielsweise, die hat Mais angebaut, die hat irgendwie noch nicht, ich glaube, die hatte gerade mal 3 Acres, also ja, knapp unter einem Hektar Land und hat nur Mais angebaut. Es war auch verpachtet, also auch gepachtet, das Land. Die hat nur Mais angebaut für sich und ist dann mit dieser Tröpfchenbewässerungslösung, konnte sie eben, weil sie in einer Regenregion wohnt und eben sehr abhängig ist vom Regenfall. Und wenn sie den nicht auffangen kann, dann hat sie halt eine schlechte Ernte. Und wenn der
Ja.
Regenfall durch den Klimawandel auch immer irregulärer wird, ist das natürlich noch unvorhersehbarer, was die Ernte betrifft. Und dann hat sie eben sich diese für 600 Dollar, was nicht wenig Geld ist, was sie aber in Raten abzahlt, hat sie sich diese Tröpfchenbewässerungslösung geholt und ist auf Erdbeeren umgestiegen und kann die das gesamte Jahr über ernten und hat dadurch ihr Einkommen verdreifacht und ihre Ernte
Wahnsinn.
irgendwie. Ja, also das ist halt ein Game Changer, ne? Also
Ja.
solche Technologien, solche einfachen Technologien sind für Menschen dort einfach ein absoluter Game Changer. Ein anderes Beispiel ist, dass natürlich auch diese kleinbäuerlichen Strukturen existieren ja nicht nur in Afrika, sondern auch viel in Südostasien. In Südostasien gibt es aber auch viele kleine Geräte, die genutzt werden. Also es bringt ja keinem Kleinbauer was, wenn du dem irgendwie einen Trecker hinstellst. Aber wenn die so eine Art Rasenmäher haben, der irgendwie pflügen, grubben und spritzen kann und du den einmal übers Feld schiebst, anstatt das halt alles per Hand zu machen und dabei dann noch deinen Rücken zu ruinieren über die Jahre, kannst du halt mit der Zeit, die du da einsparst, halt ganz andere Sachen machen und noch ein anderes Business öffnen, ne? Und dann machst du die Landwirtschaft halt nur im Nebenerwerb. Und das
Ja.
sind ja alles so Technologien, die halt unglaublich viel bringen. Ne?
Ja, also ich
Genau.
nehme mit Wassermanagement und ja, technische Hilfsmittel
Ja.
sind so erstmal die nächsten Chancen und Bodenreform. Ja,
Ja.
wow. Unsere Folge platzt bald. Ich könnte dir noch ewig zuschauen, aber vielleicht hast du einen letzten Satz, eine Botschaft, die die Hörer, meine Muscheln, heute mitgenommen haben sollten.
Ja, steigt in den Flieger, würde ich sagen, und reist hin. Ich finde eben, dass da ist es eben keine Frage zwischen Ökolandwirtschaft oder konventioneller Landwirtschaft, sondern da ist es wirklich eine Frage von, kann ich mich ernähren und kann ich eine bessere Zukunft für meine Kinder gestalten? Und natürlich, dass man in die Kinder investiert. Und ich weiß, dass das auch oft risikobehaftet ist. Aber wenn ihr Interesse daran habt, auch im landwirtschaftlichen Bereich euch zu gründen oder startup-technisch irgendwie zu investieren und möchtet irgendwie wirklich da am Zahn der Zeit sein, dann reist in die Länder und investiert in großartige Ideen, die da existieren. Und
Ganz kurze kritische Nachfrage, was sagst du zu Leuten, die solche Aussagen sagen wie ich jetzt? Naja, wieso denn in Kenia investieren und nicht in Deutschland, so das, was vor der Nase ist? Also wieso in so ein fernes Land?
Also ich glaube, dass die Welt sich nur entwickelt, wenn man ein oder dass Länder sich nur entwickeln, wenn es einen starken Mittelstand gibt. Und der Mittelstand, und wenn viele Menschen in Arbeit sind. Und das größte Problem in Kenia, das hätte ich vielleicht von Anfang an mal sagen sollen, ist die hohe Arbeitslosigkeit. Afrika allgemein wird voraussichtlich bis 2050 der jüngste Kontinent der Welt sein. Das heißt, ein Viertel der erwerbsfähigen Bevölkerung, also Menschen, die zwischen 16 und 70 sind oder 65 sind, wird in Afrika leben. Und denen bringt es nichts, wenn du denen Euro gibst dafür, dass sie sich dann irgendwie eine Banane kaufen können oder 10 Bananen, sondern denen bringt es was, wenn man in deren Ideen investiert, in den Unternehmungen, weil damit werden Arbeitsplätze geschaffen und damit verbessert sich ein Leben, ne? Also der beste Weg aus der Arbeit ist halt ein Job. Das ist das eine. Und ich glaube aber auch, dass dass Afrika auch viele Vorteile bietet, weil es in vielen Teilen auch noch unreguliert ist und unbürokratisiert, ne? Und es viel einfacher ist, dort eine Idee umzusetzen, als im
Stimmt.
sehr
Oh mein Gott. Ja.
bürokratiereichen Deutschland, ne? Also das ist, glaube ich, eines der reguliertesten Kontinente, was so
Geil,
Startups betrifft. Und in den 80ern,
das duftet ja richtig nach Tempo. Weil ich finde, alles, was aufhält, ist so Bürokratie. Und da, wenn man das so hört, dann denkt man sich so, geil, ich kann irgendwie morgen anfangen und dann bewegt sich auch direkt was. Und ich muss nicht erst mich bei irgendeiner Behörde erstmal 10 Jahre auf irgendeine Nummer warten.
Ja, genau. Das ist eben dort total anders. Und es ist halt im Aufbruch so, ne? Und früher hat man viele Menschen hinterfragt, die irgendwie nach China gegangen sind und dort investiert haben. Jetzt würde man das nie wieder in Frage stellen. Ich glaube, genauso ist es eigentlich mit dem afrikanischen Kontinent, dass das eigentlich der Kontinent der Zukunft ist und ein extrem wichtiger Kontinent ist, auch ebenso behandeln sollte. Und nicht von oben herab die armen kleinen Kinder, sondern eben das alle.
Potenzial erkennen.
Genau.
Okay, das nehmen wir mit und ich danke dir, dass wir dank dir jetzt einen anderen Blick vielleicht auch haben als vorher und Einblicke bekommen haben in die Landwirtschaft. Und ich könnte dir noch ewig bei zuschauen, aber ich glaube, die Folge platzt gleich. Wir sind schon über eine Stunde und deswegen muss ich dich, glaube ich, ganz, ganz dringend nochmal einladen, weil ich weiß, du hast noch gar nicht alles erzählt und nicht mal die Hälfte. Und deswegen danke, dass du da warst, Caro.